Was der Tod uns gibt, ist Demut. Also auf der einen Seite ist der Tod so die ultimative narzisstische Kränkung. Also ich habe mit meiner Literatur den Anspruch, die Realität abzubilden und nicht zu verklären. So Reichtümer, das kann ich alles nicht mitnehmen. Also warum brauchen Leute ein fünftes Auto? Warum brauchen Leute 300 Quadratmeter Wohnungen? Warum?
Hallo und herzlich willkommen zum Chrismon-Podcast über das Ende, heute wieder aus Wien. Mein Name ist Julia Schnitzlein und ich spreche hier abwechselnd mit meinem Kollegen Konstantin Sacher mit spannenden Gästen über den Tod und über den Sinn des Lebens. Ich freue mich sehr, dass ich heute eine wirklich spannende Frau zu Gast habe, nämlich Daniela Larcher. Sie kennen sie vermutlich besser unter ihrem Künstlernamen Alex Bär. Alex Bär ist Krimi-Autorin, spezialisiert auf historische Kriminalromane und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Bevor ich Sie noch näher vorstelle, erstmal unsere erste Frage, die immer die gleiche ist, nämlich, wann haben Sie zum letzten Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Gestern. Also wir nehmen ja heute auf, am 22. April. Das heißt, wir haben das Osterwochenende hinter uns, wo es ja geht um Tod und Auferstehung.
Genau. Dann ist gestern der Papst gestorben.
Was, ja, also für mich doch erschütternd war.
Mhm. Sind Sie katholisch?
Ich bin katholisch geboren und erzogen, komme auch vom Land, wo das sicher nochmal größere Rolle gespielt hat als jetzt in der Stadt. Ja, meine Oma war auch sehr engagiert in der Kirche. Wir Kinder haben also wirklich jeden Sonntag mit müssen in die Kirche. Und es prägt schon sehr. Mhm. Und ich bin vor vielen Jahren ausgetreten. Und als Papst Franziskus gewählt wurde, war aber das erste Mal, dass ich wieder so Verbindung gespürt habe. Mhm. Zur Kirche und darum fand ich es wirklich sehr traurig, dass er gestern nach Hause gegangen ist. Ja, und es hat sich überschnitten. Also gestern wäre auch der Geburtstag meiner besten Freundin gewesen. Die ist vor 5 Jahren gestorben und darum war das einfach gestern so präsent, okay. Alles.
Tod sehr präsent. Dann genau. Passt es, dass wir heute den Podcast aufnehmen. Genau. Wie ging es Ihnen dann, wenn Sie an Ihren eigenen Tod gedacht haben oder denken?
Es ist so zwiegespalten. Also auf der einen Seite ist der Tod so die ultimative narzisstische Kränkung, dass das Ego, das Selbst, alles, was man ist und sich irgendwie auch aufgebaut hat, dass das alles so mit einem Schnips ausgelöscht werden wird. Also es ist schon irgendwie, ja, natürlich auch etwas, das so Angst macht. Gleichzeitig ist mir völlig klar, dass unser komplettes Leben ohne Tod, glaube ich, gar nicht funktionieren würde. Auch gerade in einer Zeit, wo jedes Mysterium mittlerweile aufgeklärt ist. Also ja, wir wissen, was auf den höchsten Bergen ist oder in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Und die Medizin löst ja auch und überhaupt die Wissenschaft. Und ich finde es auch schön, dass es noch sowas gibt, ja, das man nicht kennt und nicht weiß und wo es
nicht im Griff hat.
Überraschungen gibt.
Mhm. Wir werden sicher noch mehr darüber reden. Erst möchte ich Sie aber jetzt nochmal vorstellen. Sie sind gebürtige Vorarlbergerin aus Bregenz. Sie hatten gerade Geburtstag, habe ich gesehen. Im April sind Sie 48 geworden. Sie haben Prozess- und Projektmanagement in Vorarlberg studiert und später Archäologie in Wien. Sie haben schon in New York gelebt und dort im Verlagswesen gearbeitet und leben heute wieder in Wien im ersten Bezirk mit Katze und Mann. Und genau. Gleich bei mir um die Ecke, was ich schön finde. Ich hoffe, wir treffen uns jetzt ab und zu auf der Straße.
Gern.
Als Autorin gelang Ihnen der Durchbruch, glaube ich, 2017 mit der August-Emmerich-Reihe, mit dem ersten Krimi, der zweite Reiter. Und da geht es eben um den Wiener Kriminalinspektor August Emmerich, spielt im Wien der 1920er Jahre. Sie wurden für diese Reihe mehrfach ausgezeichnet. Es sind Bestseller und im Hörbuch gelesen von Cornelis Obonja, von dem Genialen. Wir warten eigentlich nur noch auf die Verfilmung. Ist die schon angedacht?
Momentan sehr schwierig, weil historisch ist einfach irrsinnig teuer.
Aufwendig.
Und nachdem die Emmerich-Reihe ja auch ganz viel so im Außen spielt. Mhm. Also das ist ja das, was die Reihe auch ausmacht, dass man so durch dieses kaputte Wien geht, ja, mit der ganzen Armut und dem Elend auch und aber auch, ja, die Siegermächte, die da sind und in den ganz großen Clubs. Und es wäre so teuer, das filmisch umzusetzen. Also es gibt seit Jahren Bestrebungen. Es scheitert aber am Ende immer am Geld.
Ja, okay.
Nachdem es momentan mit der Filmwirtschaft in Österreich sowieso oder überhaupt weltweit, aber auch in Österreich, gerade nicht so gut aussieht.
Mhm, ja.
Also ich bin mir sicher, es wird irgendwann passieren, aber
Na,
wir
schade,
ein bisschen warten.
Wir warten drauf, auf jeden Fall lohnt sich. Sonst bis dahin lesen oder hören. Sie haben aber nicht nur August Emmerich, Sie haben auch den Felix Blom erschaffen, den Meisterdetektiv aus Berlin, spielt im 19. Jahrhundert in Berlin. Und was ich auch sehr spannend finde, die Isaac-Rubinstein-Serie spielt in Nürnberg in der Nazi-Zeit. Rubinstein ist ein jüdischer Antiquar und ermittelt als Gestapo-Kommissar. Mhm. Spannende Kombi. Ich finde es ja super, weil Nürnberg, Berlin, Wien sind drei Städte, die ganz mit meiner Biografie verbunden sind. Ich stamme aus Nürnberg, habe in Berlin gelebt, lebe jetzt in Wien. Mhm. Also kein Wunder, dass ich großer Fan bin. Also ich habe schon gesagt, ich bin Fan, Sie offensichtlich auch. Aber warum sagen Sie, lieben Menschen Krimis? Also ich habe aus meiner Erfahrung als Pfarrerin so erlebt, dass das Tod gerne eher verdrängt wird, vor allem der eigene Tod. Aber Krimi als Unterhaltung, Tod als Unterhaltung funktioniert super. Warum?
Also erstens ist was total Archaisches. Mhm. Also wenn in einem Buch, ich sage jetzt einfach nur unter Anführungszeichen, etwas gestohlen wird und das ist so der Job, den der Ermittler hat, ich glaube, da ist einfach die Fallhöhe nicht groß genug.
Ja. Ist zu wenig spannend, ja.
Mhm. Zu wenig spannend einfach. Ja. Und gerade wenn man so Ticking Clock noch drinnen hat, also ja, dass es darum geht, dass der Mörder weitere Opfer im Visier hat, da geht es natürlich um was. Mhm. Und ich glaube, dass einfach der Tod auch darum gut funktioniert im Krimi, weil es wahnsinnig abstrakt ist. Es ist so, wie wenn wir uns Filme anschauen, wo schlimme Dinge passieren. Man hat doch noch so ein bisschen diesen Sicherheitsschalter im Kopf, dass man weiß, es ist alles nur gespielt, es sind Schauspieler und es ist nicht echt. Mhm. Und es ist ganz was anderes. Also ich habe ja wirklich tagtäglich damit zu tun, eben weil ich selber Krimis schreibe, weil ich viel Krimis lese, weil ich natürlich auch Krimis anschaue mir im Fernsehen. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel vor einem halben Jahr mal das Privileg gehabt, dass ich Führung bekommen habe durch die Anatomie, wo wahnsinnig viele Leichen waren. Und das ist so 100:1, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also einfach das Bewusstsein, dass das jetzt real ist, es fährt ganz anders ein als der schlimmste Horrorschocker.
Das heißt, das konnten Sie nicht so abstrahieren, sondern da waren einfach tote Menschen. Und das
ja, man ist ja darauf vorbereitet, das ist ja keine Überraschung und gar nichts. Mhm. Und trotzdem, auch wenn ich jemand bin, der jeden Tag auch recherchiert, also wenn jemand ermordet wird und ich beschreibe dann, was in der Gerichtsmedizin passiert, das sind alles Dinge, über die ich 100-mal schon gelesen habe. Ja. Und trotzdem ist die Realität einfach ganz was anderes. Auch wenn sie dann eben so ganz steril und wissenschaftlich dargeboten wird. Und ich glaube, darum funktioniert es einfach in der Unterhaltung.
Eine Frage wäre auch gewesen, ob uns Krimis helfen, eben mit unserem eigenen Tod umzugehen. Da würden Sie dann wahrscheinlich eher sagen, eher nein, weil es eben so abstrakt ist, oder?
Es ist so abstrakt und zweitens hat man beim Krimi ja auch immer so ein Motiv. Also irgendwie, also im Hinterkopf hat man das Gefühl, gut, oft sind die einfach selber schuld, dass sie jetzt ermordet wurden. Und man hat so diese Illusion, dass man so ein bisschen umgehen kann, ja, indem man eben nicht die Fehler macht, die diese Opfer machen.
Also das heißt, es macht eigentlich den Tod wieder fast ein bisschen berechenbarer.
Genau.
Ja. Sie haben gesagt, Sie waren in der Anatomie. Haben Sie sonst selber persönliche Erfahrungen mit Tod? Ist vielleicht in Ihrem Umfeld schon mal jemand ermordet worden? Wir hatten hier mal Nele Neuhaus, die Krimi-Autorin, die gesagt hat, drei ihrer Bekannten wurden ermordet. Bei Ihnen gibt es auch so eine Krimi-Vorgeschichte?
Ne? Nein, überhaupt nicht. Es ist ja auch ganz spannend, wenn man so den Krimi anschaut weltweit. Also warum der zum Beispiel in Skandinavien so super funktioniert und in Südamerika zum Beispiel gar nicht wirklich so sehr. Und da gibt es eben diese Theorie, dass in Gesellschaften, wo sehr viele Morde passieren, plötzlich diese Abstraktion nicht mehr wirklich möglich wird. Bewundernswert, dass Nele Neuhaus immer noch Krimis schreiben kann, weil wenn in meinem Umfeld drei Menschen ermordet werden, kriegt plötzlich, wenn ich selber einen Mord beschreibe, das ganz andere Komponente. Mhm. Und darum, je sicherer das Land, je sicherer die Gesellschaft, desto besser verkauft sich der Krimi.
Ach, spannend, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Zum Beispiel Südamerika ist zum Beispiel ganz stark in diesen Telenovelas.
Ja.
Also was totaler Eskapismus ist, ganz weit weg vom Krimi.
Spannend, ja. Interessant. Sonst, aber trotzdem eben Tod, gibt es in Ihrem Leben so Erfahrungen mit dem Tod, wo Sie sagen, irgendjemand wird wahrscheinlich schon gestorben sein, auch bei Ihnen?
Ja,
genau. Und wie ging es Ihnen da damit, also auch mit dem Abschied? Sie haben gesagt, Sie sind katholisch sozialisiert, also glauben Sie dann vielleicht auch an ein Wiedersehen nach dem Tod? Oder?
Absolut.
Aha.
Aber es ist weniger, weil die Kirche das jetzt erklärt hat, sondern es ist einfach so vom Gefühl, macht das irgendwie am meisten Sinn, fühlt sich irgendwie richtig an und schlimm ist natürlich trotzdem.
Klar.
Aber also als mein Opa zum Beispiel gestorben ist, das war noch viel näher, weil der ist zu Hause gestorben. ist nicht so wie mittlerweile, wo ich das Gefühl habe, es wird immer noch mehr und mehr und mehr aus der Gesellschaft verdrängt.
Ja. Also dieses Gefühl habe ich auch total und deswegen auch mit diesem Podcast wollen wir da ein bisschen dagegen ankämpfen und den Tod eben mehr wieder in die Gesellschaft holen. Ja. In der Tod in der Literatur, gibt es einen Sterbefall, den Sie selbst geschrieben haben, der Ihnen besonders nahe gegangen ist? Also bei Emmerich stirbt natürlich seine große Liebe, Luise.
Genau.
Also wo Sie dann dachten, nein, die darf eigentlich nicht sterben, aber ich muss sie jetzt umbringen.
Ja, genau, das war also der dritte Band, Luise, hat auch ganz viel Diskussionen, so mit dem Lektorat, weil die Lektorin angerufen hat und gesagt, nein, du kannst das nicht machen.
Ja.
Und ich habe gesagt, doch, ich will und ich muss, weil sich das sonst irgendwie nicht richtig anfühlt. Es war auch eine sehr harte Zeit, wo sehr viel gestorben wurde. Also man muss sich das vorstellen, für alle, die es nicht kennen, die Reihe spielt direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Österreich-Ungarn zerbricht, hat den Krieg verloren, es herrscht wahnsinnig viel Hunger, Not, es gibt wenig Brennmaterial, also die Leute sind wirklich zu Hause erfroren teilweise in ihren Betten. Dadurch, dass es so wenig zu essen gab, war natürlich auch das Immunsystem dann total runtergefahren, man war anfällig für Krankheiten, Medikamente gab es teilweise nur im Schwarzmarkt, alles natürlich auch nicht so weit entwickelt wie heute. Also die Sterblichkeit war einfach hoch und dann Krimireihe zu schreiben, wo von den Hauptfiguren permanent alle verschont bleiben, fanden die dann einfach unrealistisch.
Verstehe ich. Aber das heißt trotzdem, da haben Sie einfach mitgefühlt. Es war für Sie auch schwer, das quasi zu Papier zu bringen, dass sie jetzt dann tatsächlich stirbt,
die Luise. Es war dann auch die Trauer vom Emmerich irgendwie schwierig auszuhalten.
Ja.
Aber so ist halt das Leben. Ja. Und ich finde Literatur, also ich habe mit meiner Literatur den Anspruch, die Realität schon auch abzubilden und nicht zu verklären.
Das finde ich auch besonders schön, dass bei Ihnen eben die sterben, nicht einfach weg sind, sondern es gibt dann eben eine Lücke, die Sie hinterlassen, die auch irgendwie spürbar wird und fühlbar. Das finde ich schön und wichtig. Gibt es bei Ihnen beim Schreiben eine Grenze, vielleicht auch an Brutalität oder so, oder am Alter, wo Sie sagen, also bei mir sterben keine Säuglinge oder bei mir so und so möchte ich nicht morden? Sie da eine Grenze im Kopf?
Ja, totale Grenze, wenn es einfach um Brutalität geht und um plastische, drastische Beschreibungen, die nicht nötig sind. Also wenn es wirklich nur noch um Effekthascherei geht, weil man einfach das Gefühl hat, der Markt ist gesättigt und man hat einfach so, also die Leute sind auch vielleicht schon ein bisschen abgebrüht und wenn da jetzt einfach nur jemand erschossen wird aus der Ferne, dass das nicht genug ist, dann denke ich mir, okay, dann gehe ich trotzdem nicht mit.
Ja. Sie haben gesagt, eben bei der Luise gab es auch Diskussionen mit dem Lektorat. Kriegen Sie Leserinnen Zuschriften eben infolge Ihrer Bücher oder eben auch, wenn wie es den Menschen geht mit
Tod? Ja, ich kriege total viel E-Mails. Ich kriege aber vor allem, wenn ich Lesungen halte, kommen nachher die Leute und eben der Tod von der Luise war schon viel, auf das ich angesprochen wurde. Und dann auch immer der Wunsch, kann der Emmerich bitte wieder glücklich werden? Kann er die Liebe finden? Wo ich sage, man kann auch glücklich werden, wenn man die Liebe nicht findet. Also finde ich auch ganz wichtig, dass dieses Narrativ, das da immer gegeben wird, also man kann nur glücklich sein, wenn man Geld hat, wenn man einen Partner, eine Partnerin hat. Man denkt, nein, man kann auch einfach mit sich selber glücklich sein. Und
finde ich auch spannend, weil eben er hat dann Kinder, er ist zwar nicht ganz allein, er hat Hilfe, aber eben sozusagen auch als alleinerziehender Vater, auch in so einer Zeit funktioniert, ist eigentlich sehr mutig, fortschrittlich.
Ja, aber ihm bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig und er hat sehr viel Liebe für die Kinder, er sieht auch in seiner Arbeit sehr viel Sinn und ich finde es eben total spannend, dass dieser Wunsch permanent an mich herangetragen wird, dass er Frau finden soll.
Ja, interessant. Aber da sind wir schon bei der Sinnfrage. Also Sie sagen, Beziehung ja, aber nicht unbedingt der größte Sinn des Lebens, Geld nicht der Sinn des Lebens. Was ist denn der Sinn des Lebens? Gibt es den oder gibt es den für Sie?
Prinzipiell, ich bin eigentlich überhaupt nicht so gläubig und religiös, aber ich finde, dass dieser Gedanke, dass man mit seiner eigenen Existenz auch probiert, andere Leute mit hochzuziehen. Also dieses Geben für alle die Welt ein bisschen besser machen, so naiv und kitschig das jetzt vielleicht klingt.
Ja, das klingt nicht kitschig, ja.
Finde ich eigentlich momentan so das Größte. Also vielleicht, weil auch gerade wir in einer Zeit leben, wo ganz viel wieder aufbricht, so an Ungerechtigkeiten, Schere, die immer, immer größer wird. Und ich habe dieses Glück, dass ich einfach zum Beispiel in den letzten Jahren relativ gut verdient habe und dass ich in diese wirklich privilegierte Lage gekommen bin, geben zu können. Und da merkt man, wie schön das eigentlich ist. Und
Ist das dann vielleicht auch was, was man hinterlässt? Also, weil Sie meinten ja auch, der Tod als narzisstische Kränkung und dann löst sich vieles auf, aber eben, ja, also gute Taten oder natürlich auch eben Wohltätigkeit, Bücher und sowas, das sind alles Dinge, die ja weiterleben von einem. Also, was bleibt von uns, wenn wir gehen?
Ja, genau das. Also ich finde auch, dass der Tod wieder viel mehr und viel präsenter werden soll, weil was der Tod uns gibt, ist Demut. Weil der Tod einfach, wenn ich daran erinnert werde, immer wieder, dass ich all so Reichtümer, das kann ich alles nicht mitnehmen. Also warum brauchen Leute ein fünftes Auto? Warum brauchen Leute 300 Quadratmeter Wohnungen? Warum? Ja, das, die ganzen Statussymbole, noch 5 Rolex und noch 3 Louis Vuitton-Taschen, also durch dieses im ersten Bezirk leben. Ich finde es auch ganz schrecklich, wenn man sieht, die stehen vor Cartier und Louis Vuitton, stehen die Schlange. Ja, warum, ja? Und das kann man ja alles nicht mitnehmen. Und vielleicht eben diese Idee und dieses Wissen, dass wir irgendwann sterben werden, vielleicht eben die Demut, dass man sagt, ja, vielleicht brauche ich das gar nicht. Also vielleicht ist es viel besser, ich mache was Sinnvolles.
Mit dem Geld.
Mit dem Geld, ja.
Oder mit meiner Zeit oder so.
Weil wenn ich jetzt Geld spende zum Beispiel, ja, an irgendein Waisenhaus, Kinderheim, und ich gebe diesen Kindern dadurch eine Zukunft, das bleibt. Und der Rest ist einfach nur dann Gerümpel und Müll, den meine Erben und Erbinnen ja ausmischen müssen. Also darum eben total schade, dass der Tod so verdrängt wird.
Voll. Und das ist ja eben auch sehr biblisch. Da wird ja ständig erwähnt, dass man nichts Materielles mitnehmen kann oder eben die Güter, die wir hier erwerben, eigentlich dann nichts mehr wert sind und so.
Na, aber auch zum Beispiel, wenn man sich anschaut in der Kunst, also die Vanitas, Memento Mori war ja lange Zeit genau dafür da, ja, dass an den Fürsten, Höfen oder auch im Großbürgertum einfach durch diese Darstellung permanent die Leute daran erinnert werden.
Also ich denke, so ausgeklammert wie heutzutage war der Tod wahrscheinlich nie.
Überhaupt nicht. Ja. Also es war früher, die Leute sind zu Hause gestorben, man hat auch zu Hause geschlachtet. Es ist so, so dieser Übergang war einfach präsent. Man hat tote Leute gesehen auf der Straße und heute ist sowas ganz Klinisches. Also ich weiß noch, als mein Opa starb, dass zum Beispiel mein Vater total betroffen war, nicht vom Tod per se, sondern als die Bestatter kamen und die haben ihn in so einen Sack reingepackt. Ja, also dieses sofort wegsperren.
Ja, genau, vielleicht nochmal zu Ihren Büchern. Täter sind bei Ihnen oft nicht nur einfach Täter, sondern Sie, also man hat das Gefühl, es wird auch ein bisschen erklärt, warum Sie zu Tätern werden, aus Armut oder eben Krieg oder Traumata oder so. Ist Ihnen das wichtig, eben auch da zu sagen, eben, es gibt nicht nur schwarz und weiß, nicht nur böse und gut, sondern es ist immer ein Zusammenspiel. Also haben Sie da ein bisschen einen aufklärerischen Sinn im Kopf, wenn Sie eben sagen, Sie möchten auch ein bisschen Empathie oder Verständnis für
nicht. Also ich hoffe eigentlich, dass ich damit gar nicht aufklären muss, ja, weil ich hoffe, die Leute sind schon so klug, um zu verstehen, dass die Welt eigentlich nur Grauschattierung ist und nicht schwarz oder weiß. Und dass viele Mörder oder eigentlich fast alle Mörder das nicht tun, weil sie irgendwie böse geboren sind oder vom Teufel besessen, sondern dass es einfach Gründe gibt oft. Und dass Leute sich nicht mehr anders zu helfen wissen, außer diesen letzten schrecklichen Schritt zu gehen. Ja. Und es soll es nicht entschuldigen, aber man soll es verstehen. Also es gibt oft dieses, wo man sagt, nicht Sympathie, aber Empathie.
Aber haben Sie manchmal Angst, dass es zu weit gehen könnte oder dass jemand kritisiert und sagt, naja, hallo, wir sind ja nicht nur alle Opfer, sondern eben auch Täter, wir müssen ja Verantwortung übernehmen. Also dass Sie vielleicht manchmal auch zu viel Empathie zumindest erwecken könnten, denken Sie darüber nach?
Eigentlich nicht, nein. Okay. Also mir ist total wichtig, dass eben die Krimis nicht schwarz-weiß gezeichnet sind, sondern dass alle Figuren Anteile haben.
Eben wie wir alle Menschen ja auch, ja. Ihre Figuren, ich liebe Sie ja sehr. Mit welcher Figur würden Sie gerne mal Abendessen gehen und worüber würden Sie da reden?
Also ich glaube, momentan am meisten liegt mir am Herzen immer noch Emmerich,
ja.
Weil er halt dieser gebrochene, kaputte und trotzdem rebellische Mensch ist, der sagt, was ihm auf der Zunge liegt, der gern auch mal, also das stört ihn nicht anzuecken. Und ich glaube, da kann ich einfach super viel lernen von ihm.
Okay, also mit Emmerich.
Ja.
Eben, ist es Ihnen wichtig, auch diese Figuren realitätsnah zu zeigen und so? Ist es Ihnen auch ein bisschen wichtig, gerade bei den historischen Krimis, dass die Menschen die Vergangenheit ein bisschen besser verstehen? Weil auch da wieder leben wir ja eher in einer Zeit, in der es heißt, lass die Vergangenheit ruhen. Das haben wir alle schon 100-mal gehört. Und dadurch entstehen natürlich auch solche Dinge, dass gesagt werden kann, Hitler war ein Kommunist und nicht rechts oder so. Ist es Ihnen wichtig, gerade zum Beispiel in der Rubinstein-Serie dann zu zeigen, nein, eben der war sicher kein Kommunist, sondern also haben Sie das Bedürfnis auch mit dieser Historie aufzuklären und den Menschen Geschichte näher zu bringen? Sie sind ja auch Archäologin.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Ja, ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, ich möchte den Menschen irgendwas beibringen. Ja, ich habe keinen pädagogischen Auftrag und ich finde auch Geschichten, die so mit erhobenem Zeigefinger erzählt werden, ganz, ganz furchtbar. Aber also ich sage immer, man kann sich was mitnehmen, man kann was lernen, aber man muss nicht. Also es ist immer noch Unterhaltungsliteratur und man kriegt natürlich mit Politik die Gesellschaft von damals am Rand, aber ich probiere es immer so einzuflechten, dass es eben nicht wie eine Geschichtsstunde daherkommt. Und ich freue mich immer sehr, wenn Menschen was mitnehmen, weil gerade die Emmerich-Zeit, also diese erste Republik, ist im Prinzip die Erklärung für alles, was später passiert. Mhm. Also weil man immer fragt, wie konnte Hitler an die Macht kommen? Wie konnten die Menschen tolerieren die Nazis? Also ja, wie konnte der Holocaust entstehen? Das erklärt sich nicht erst seit den 30er Jahren, sondern es erklärt sich durch das Ende des Ersten Weltkriegs und alles, was danach passiert ist, so wie die Welt neu geordnet wurde, wie Deutschland, Österreich gedemütigt wurden durch das Elend der Menschen und. Und im Prinzip, Emmerich führt zu Rubinstein. Mhm. Also der Emmerich zeigt den Weg und Rubinstein zeigt das Resultat. Und natürlich freut es mich, wenn die Leute ein bisschen aufmerksam werden und vielleicht auch die Parallelen sehen zu heute.
Eben. Die Parallelen und eben zu verstehen, wie können solche Machtstrukturen entstehen oder eben was braucht da und
passiert das nicht gerade wieder. Ja, weil wir haben ganz starke Parallelen. Also wir haben damals die spanische Grippe, ja, Covid, hat mit den Leuten was gemacht, ja, Inflation, dieses Gefühl der Unsicherheit, man wacht auf, man weiß nicht, mein Erspartes ist noch was wert, ist nicht mehr wert. Krankheiten bedrohen uns ja auch körperlich. Dieser Such nach Halt und heutzutage noch schlimmer, weil einfach Religion kein Thema mehr spielt. Also früher haben die Leute noch Halt gesucht im Glauben und der Glaube ist halt dann heute ein anderer und die Priester sind andere und es gibt riesige Gefahren.
Klar, wobei er eben dann oft die Politik auch ein bisschen in die Rolle der Religion schlüpft eben und sich so inszeniert. Und hat sie damals natürlich auch getan, heute wieder. Und dieses Erstarken rechter Kräfte haben wir einfach sehr. Deswegen finde ich es auch wichtig und schön im Historische, also was auch immer historisch eingebettet ist, wenn die Menschen da was mitnehmen können. Wie sehr ist historische Genauigkeit für Sie Pflicht? Also wie frei sind Sie da?
Also ich sage immer, die Fälle und die Figuren sind frei erfunden, aber alles, in was sie eingebettet sind, ist 100% so. Aha. Also ich gehe da wirklich ganz stark ins Detail und recherchiere sehr genau, weil ich auch finde, dass man das den Lesern schuldig ist und den Leserinnen. Ich finde, wenn nämlich zum Beispiel Menschen beim Lesen, mir geht es so, gleich am Anfang irgendeinen Fehler finden, dann kann ich das alles nicht mehr ernst nehmen. Mhm. Also sowohl das Buch als auch die Autorinnen, Autor. Also da demontiert man sich ja auch ganz stark.
Und wie kann man sich das vorstellen? Wie recherchieren Sie? Sind Sie da viel in Archiven, in Bibliotheken, im Internet? Was?
Also Gott sei Dank hat sich das in den letzten Jahren wirklich sehr vereinfacht. Durch die Digitalisierung, also die Österreichische Nationalbibliothek hat zum Beispiel dieses Projekt Anno. Da sind alle Zeitungen und Magazine so der letzten, also eigentlich seit es Magazine und Zeitungen gibt, digitalisiert. Und die kann man zu Hause sich online einfach anschauen und durchblättern.
Das heißt, Sie können Homeoffice machen.
Genau, das heißt, ich lese eigentlich in erster Linie Zeitungen, weil die so total gut abbilden auch die Bedürfnisse der Menschen damals, was hat die Menschen beschäftigt, sowohl politisch als auch gesellschaftlich, was gab es gerade für Klatsch und Tratsch, wie war das Wetter, also man hat Wetterberichte drinnen und. Und das ist mal so die Grundrecherche und dann überlege ich halt auch, wo spielen die Bücher, was sind meine Locations. Also zum Beispiel, wenn es im Ronnacher spielt, ja, dann gehe ich natürlich auf die Seite vom Ronnacher, dann gibt es meistens eine Geschichtsrubrik, wo man schon mal sich einlesen kann und den Rest gehe dann in die Nationalbibliothek und hole mir einfach alte Bücher.
Toller Beruf.
Ja, total.
Tja, jetzt habe ich hier eine Frage. Welche Frage über Ihre Arbeit hat Ihnen noch nie jemand gestellt, aber Sie würden sie gerne beantworten?
Ich glaube, die gibt es nicht. Ich glaube, ich habe wirklich schon
alles beantwortet.
Ja, eben Emmerich der erste Band kam 2017 und ich habe seitdem jedes Jahr Lesereisen und auch sehr viele Interviews und Ich glaube, okay, wirklich jede Frage schon mal bekommen.
Wovor fürchten Sie sich selbst als Mensch?
Ach, ich glaube, so die Klassiker, vor denen sich die meisten fürchten, natürlich vor Krankheit, eine Belastung zu werden für andere, natürlich auch vor Verarmung, also dass eines Tages die Inflation zuschlägt und also einfach der Verlust auch von Sicherheit. Natürlich der Verlust von nahen Menschen. Bin jetzt 48, habe noch beide Elternteile. Und es ist einfach realistisch zu sagen, das steht uns irgendwann bevor. Und natürlich ist es irgendwas, vor dem man sich fürchtet, weil man nicht... Ich glaube, man kann immer sich ausmalen, ja, es wird mir dann so gehen. Aber ich glaube, sowas trifft einem dann ganz unerwartet.
Eben zuletzt hatten wir Manuel Ruber hier und eben, ich bin ja auch ihr Alter, wir sind alle so ein bisschen gleich alt und haben wir auch drüber gesprochen, eben wie das ist, wenn diese Sterblichkeit der Eltern plötzlich präsent wird, dass das schon auch zu Lebzeiten eigentlich ein Schmerz schon da ist. Und also geht es Ihnen da auch so?
Ja, also ich denke mir dann immer so, we'll cross that bridge when we get there. Ja. Also warum jetzt schon die Traurigkeit und so irgendwie reinlassen, wenn es noch gar nicht nötig ist, sondern dann eher sagen, okay, wir zelebrieren jetzt noch, dass alle da sind und versuchen da mehr Wertschätzung noch zu kriegen. Weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass so der Tod eines nahen Menschen, es ist ganz anders, als man sich's vorstellt. Also es trifft einem anders, man geht anders damit um.
Also man kann sich eigentlich nicht wirklich vorbereiten.
Gar nicht. Ja.
Sind Ihre Eltern stolz auf Sie?
Ja.
Und sagen Sie das auch?
Ja.
Also kann ich mir vorstellen, dass Ihnen das auch viel bedeutet. Bei mir auch so. Meine Eltern geben immer Feedback zu meinen Predigten und so. Und das ist schon schön. Aber das heißt, Ihre Eltern lesen auch alle Bücher und sind da ganz happy.
Ja, also es war natürlich auch ein Weg. Also dieses, ich komme aus Vorarlberg und da ist ja doch auch ein sehr konservatives Denken sehr präsent. Und zu sagen, ich gebe jetzt meinen sicheren Job auf, um Bücher zu schreiben, war sehr große Verunsicherung.
Wenn Sie das Ende Ihrer eigenen Lebensgeschichte schreiben würden, wie sähe das dann aus?
Also ich würde gern alt werden, gut alt, also fit im Kopf, fit im Körper und dann gern einfach Licht aus.
Nachts einschlafen am besten.
Ja, weil ich finde so, ich habe glaube ich weniger Angst vor dem Tod selber als vor dem Prozess. Diese Vorstellung, da noch monatelang oder noch länger im Krankenhaus zu sein oder in irgendeinem Pflegeheim, abhängig von anderen, Schmerzen, Verwirrung, das ist eigentlich das, wovor ich persönlich mich fürchte. Weil dass der Moment irgendwann kommt, wo das Licht ausgeht und dann sozusagen Surprise, was kommt danach, finde ich manchmal sogar eher spannend. Auch teilweise mit so Vorfreude, weil es einfach Menschen gibt, die schon drüben sind, auf die man sich freut, aber eben das davor.
Also eher dann quasi die Sorge vor Alter und Krankheit und allem, was damit einhergeht eigentlich.
Also man sagt ja, dass für die Angehörigen es zum Beispiel, wenn jemand zum Beispiel Krebs hat, dass es angenehmer ist, weil man zu Lebzeiten Dinge regeln kann. Ja,
und sich verabschieden kann.
Und sich verabschieden kann. Und Abschluss finden. Also eben für die Angehörigen super, aber für den, der geht.
Jetzt immer die Frage, wie selbstbestimmt man ist. Also ich habe einmal eine Dame begleitet, die war Anfang 60 oder so, aber hatte also Schwerkrebs und sind in die Schweiz geflogen, um dort Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Aber die hat den Abschied sehr zelebriert. Also über Wochen hat sie wirklich alle Freunde, Bekannte nochmal kommen lassen, hat allen was geschenkt, was mitgegeben, hat die eigene Beerdigung mit mir geplant und so. Und das war schon spannend, weil die halt im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte war. Aber eben genau diesen Tod dann so geplant hat. Also ich fand es selber sehr berührend und spannend, weil ich es so auch noch nie erlebt habe und dachte mir dann immer, ist dann wirklich an diesem einen Tag der Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich alles erledigt? Oder denkt man dann nicht, eigentlich bräuchte ich noch einen Tag oder so, aber so war es bei ihr nicht. Sie war ganz mit sich im Reinen, aber fand ich auch eine schöne Art, Abschied zu nehmen. Können Sie sich das vorstellen, so dass Sie sagen, eben Sie sind noch im Besitz Ihrer Kräfte und verabschieden sich?
Man kennt es ja, man hat ja nicht jeden Tag dieselbe Verfassung. Mhm. Ja. Und es kommen dann sicher diese Tage, wo einfach dieses zu wissen, es steht jetzt vor der Tür. Ja. Mhm. Ob da nicht dann einfach auch die Angst kommt, dass vielleicht doch nichts ist auf der anderen Seite, außer halt ja nichts. Oder dass das Leben auf der anderen Seite nicht toll ist. Ja. Und ja, also ich glaube, man muss wahnsinnig stark sein, um sowas auszuhalten dann.
Wenn Sie sagen, das Leben nicht so toll ist, eben auch da habe ich jetzt schon öfters gehört, gerade katholisch sozialisierte Menschen, dass sie dann sagen, diese Idee, dass es vielleicht doch ein Fegefeuer geben könnte, spielt doch eine Rolle oder zumindest im Unterbewusstsein Fegefeuer, was Ihnen Angst macht?
Nein, na, glaube ich gar nicht dran.
Okay.
Aber ja, keine Ahnung, einfach, dass man stirbt und das dann langweilig wird.
Wie wäre es denn optimal?
Ich glaube, optimal wäre einfach, dass man rüberkommt, dass man die, die man liebt und verloren hat, wieder sieht, dass man eine gewisse Selbstbestimmtheit hat. Also zum Beispiel, wenn man sagt, möchte man nochmal Runde drehen auf der Erde oder irgendwie drüben bleiben oder, keine Ahnung, kann man irgendwie in anderen Formen, auf anderen Planeten irgendwie leben, erfahren.
Meine jüngere Tochter sagt das immer, sie möchte unbedingt dann nochmal als jemand anders wiedergeboren werden. Aber dann sage ich immer, dann wärst du ja wahrscheinlich nicht mehr du. Also wäre ja schwierig dann zu sagen, ich habe aber eigentlich noch eine andere Mutter oder einen anderen Vater. Also wäre für mich jetzt keine so schöne Vorstellung. Sie findet es super. Aber
es ist auch totales Risiko, ja, wenn man denkt, wir haben ja alle in dieser Geburtslotterie tatsächlich den Jackpot gezogen. Also natürlich steht auch im Raum, dass man in einem Flüchtlingscamp auf die Welt kommt oder dass man schwer behindert auf die Welt kommt oder in einem Haushalt, wo die Eltern nicht gut sind. Ja. Was einem aber auch wieder vor Augen führt, wie gut es einem eigentlich geht.
Mhm. Was wären denn Ihre letzten Worte, so wenn Sie es aussuchen könnten?
Seid gut zueinander.
Wenn mein Mann und alle, die ganze Familie liest es. Okay, alle wollen wissen, wie es mit Veit Kolja weitergeht. Ich muss die Frage stellen.
Ich weiß es tatsächlich nicht.
Aber wirklich?
Weil ich bin leider jemand, der immer mit Deadlines so ein bisschen hadert. Also es gibt ja meine Kolleginnen und Kollegen, die schon 3 Monate vorher abgeben. Und bei mir ist immer so auf den letzten Drücker.
Okay.
Und dann hat sich das irgendwie so eingespielt, dass halt ein Merkmal dieser Bücher ist, dass es am Ende immer noch so einen Hook gibt. Und ich hau mir dann einfach irgendeinen Hook rein. Und ich denke so, ja, okay, das ist spannend, super. Ohne zu wissen, wie es auflösen wird.
Okay.
Ja. Mhm. Und es ist jetzt eben auch so, und jetzt ist eben Felix Blom gerade dran, wo ich gerade gegen die Deadline kämpfe und es war das abgegeben, ich werde immer Gedanken über Veit Kolja machen. Wird er leben, wird er sterben.
Na, wir müssen mal warten. Wann kommt der nächste Emmerich?
Im September oder Oktober 26. Okay. Also Vertrag ist schon unterschrieben, es wird ihn auf jeden Fall geben, wenn ich nicht vorher sterbe.
Ja, Sie sagen jetzt, das Ende entsteht oft spontan, weil hier eine meiner Fragen wäre, was das Ende einer Geschichte für Sie gut macht oder gelungen macht. Also wann ist ein Ende eine Geschichte gelungen?
Wenn alle Fäden wieder zueinander führen und einen Abschluss haben, was ja auch, glaube ich, ein Unterschied ist zum echten Leben, wo Fäden manchmal einfach abgeschnitten werden und wo so ein Handlungsbogen eben kein Ende findet. Und ich glaube, dass es eben drum im Buch auch so befriedigend ist, weil die Ordnung wiederhergestellt wird. Weil ein gutes Ende alle Antworten gibt.
Wie meinen Sie, dass es im Leben oft nicht passiert? Also vielleicht können Sie es noch
sagen. Naja, oft ist doch so im Leben, dass keine Gerechtigkeit hergestellt wird. Also ich, berufsbedingt schon, schaue ich sehr viel von so True Crime Serien oder auch so höre True Crime Podcasts und dann gibt's einfach diese Fälle, die unaufgeklärt bleiben. Und das finde ich total unbefriedigend, weil das Opfer kriegt keine Gerechtigkeit. Der Mörder kommt davon, vor allem die Angehörigen kriegen weder Gerechtigkeit noch Antworten. Und sowas passiert im Krimi einfach nicht. Es ist ja nicht nur beim Mord, sondern ganz viele so Verbrechen, wo die Täter davon kommen, weil sie sich irgendwie freikaufen können, weil irgendwie klar ist, sie waren es, aber es gibt nicht genügend Beweise, dass es für eine Verurteilung reicht und macht doch einfach fassungslos. Ja, oder auch Politik. Da gibt es einfach Menschen, die sich bereichern, die Existenzen zerstören. Ich sage jetzt keine Namen, wir wissen aber alle, über wen ich rede. Und ja, ich glaube, darum ist auch der Krimi so beliebt, weil er so befriedigend ist, weil es gibt am Ende immer Gerechtigkeit.
Also im echten Leben müssen wir dieses Unvollkommene und so viel mehr aushalten, aber im Krimi ist dann fast ein bisschen Feel-Good-Literatur.
Ja, am Ende auf jeden Fall. Seit einigen Monaten merke ich, dass ich jeden Tag und jeden Morgen aufwache, mit so einem gewissen Unbehagen die Nachrichten anzuschauen, weil einfach in der Welt so vieles passiert, was einfach wirklich schlimm ist. Also ich sage jetzt eben so Fluchtbewegungen, wo aber niemand sich drum kümmert, Krieg, der vergessen wird, Armut, die Schere geht immer weiter auf. Also man merkt es, wenn man durch die Stadt geht, ja, wie viel mehr Obdachlose, wie viel mehr Leute, die eben betteln, da sind. Und diese Schere, ganz, ganz schrecklich. Was mir einfach wichtig wäre, dass wir alle ein bisschen, ja, mehr reflektieren, mehr uns bewusst machen, wie privilegiert wir sind und wie schlecht, dass es vielen anderen geht und dass wir einfach von alleine versuchen, ein bisschen mehr Gerechtigkeit zu schaffen, weil die Politik tut's nicht. Ja, dann muss halt wieder mal das Volk ran. Also es gibt so tolle Einrichtungen wie die Caritas. Also dass man sich mehr engagiert und wer die Zeit nicht hat, einfach ein bisschen mehr geben, mit offenen Augen durch die Stadt gehen, freundlich sein.
Also gemeinsam an einer guten, gesunden Gesellschaft arbeiten.
Ja, es klingt alles, ich finde, es klingt immer so naiv, aber...
Weiß ich nicht.
Aber denke ich dann, wenn es wir nicht tun, wer tut's denn? Ja. Ja, und es wird einfach das Klima immer kälter und eisiger, ja, und härter. Und
ich finde es eher bedenklich, dass man denkt, das könnte naiv sein. Und das ist ja eigentlich genau das, was eben andere machen, indem sie sagen, indem sie dieses Gutmenschentum so abwerten.
Genau.
Und sagen, also
es wird ein Schimpfwort schon.
Genau, es ist ein Schimpfwort seit einigen Jahren und das ist ja eigentlich absurd eigentlich. Und wenn man sich jetzt vor Augen hält, was Jesus gepredigt oder gefordert hat, dann war er natürlich der Inbegriff eines Gutmenschen. Trotzdem beziehen wir uns immer aufs christliche Abendland und wollen aber die Werte nicht haben.
Ja, und ich finde darum eben dieses Geben ist seliger denn Nehmen. Mhm. Ich finde auch, das Privileg zu haben, geben zu können, es ist ein Privileg. Also es ist ja auch, wo ich mir denke, es bin dann eigentlich nicht ich die Gute, sondern es ist der Empfänger, ja, der Gute, der mir die Möglichkeit gibt, diesen Akt der Gnade irgendwie auszuführen. Und
oft ist ja Nehmen dann auch, also für privilegierte Menschen sowieso, aber ist Nehmen dann auch eher schwieriger. Also Geben ist ja wirklich auch was Schönes, Befriedigendes.
Absolut, das, ja.
Ja, ja,
sehr. Aber ich finde auch wichtig, man soll geben, ohne dass man irgendwas erwartet.
Ja.
Erwart keinen Dank oder irgendwas, sondern es ist einfach das Geben, ist die Belohnung schon in sich. Ich sehe es einfach so oft, eben diese Gier und diesen Drang nach Statussymbolen und also es ist einfach irgendwas, was mir so die letzten Wochen und Monate sehr beschäftigt hat, weil es mir irgendwie also massiv anwidert. Also es macht ganz viel super negative Emotionen in mir.
Und hätten Sie da so den Impuls, zum Beispiel dagegen zu schreiben, vielleicht mal mit einem ganz anderen Buch?
Absolut, ja. Mhm. Ist auch alles schon so in der Schublade. Und
wirklich? Auch eher, also ein Roman oder hätten Sie...
Na, Roman, auch, Roman, ja. Okay. Weil ich denke eben, was... Das ist sozusagen dieses Werkzeug, das Schriftsteller haben. Wir sind kein Politiker, wir sind kein Priester, aber wir sind Geschichtenerzähler und wir können versuchen, Geschichten so zu erzählen und zu verpacken, dass es viele Menschen erreicht, dass es vielleicht viele Menschen auf einer sehr emotionalen Ebene erreicht. Und wenn es einfach nur ein, zwei Leute dazu bringt, einfach kurz umzudenken, hat das einfach schon alles erreicht, was ich immer wünschen könnte. Ja,
ja, ich glaube, das ist eh auch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es war wirklich eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen.
Danke, Anna.
Das war über das Ende Folge 36. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Oder wollen Sie uns einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.